Mein Crime-Buch Die Zeugen erscheint am 19. September im Buchhandel und kann ab sofort von dir vorbestellt werden. Natürlich überall, wo es Bücher gibt.
It took a lifetime to find the person you want to marry. Finding the perfect engagement ring is a lot easier. At BlueNile.com, you can find or design the ring you've always dreamed of with help from Blue Nile's jewelry experts who are on hand 24/7 to answer questions and the ease and convenience of shopping online. For a limited time, get $50 off your purchase of $500 or more with code LISTEN at BlueNile.com. That's $50 off with code LISTEN at BlueNile.com.
Ryan Reynolds here for, I guess, my 100th Mint commercial. No. Don't. I mean, honestly, when I started this, I thought I only have to do like 4 of these. I mean, it's unlimited premium wireless for $15 a month. How are there still people paying 2 or 3 times that much? I'm sorry, I shouldn't be victim blaming here. Give it a try at mintmobile.com/switch. Whenever you're ready.
$45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See details.
Hey, gehörst auch du zu denen, die True Crime Podcasts am liebsten im Bett hören? Dann solltest du unbedingt die Bodyguard Antikartellmatratze von Bett 1 testen. Denn die hat alles, was du für dein Podcast-Date brauchst. Die Bodyguard Antikartellmatratze überzeugt nicht nur durch seinen beschützerischen Namen, sondern vor allem durch Komfort und Qualität. Sie ist erhältlich in verschiedenen Größen und passt sich dank der innovativen QX-Schaumtechnologie perfekt an deine Körperform an. Dank ihrer Wendemöglichkeit hast du die Wahl, ob du mittelfest oder lieber fest liegen möchtest, um so deine ideale Schlafposition zu finden. Und weißt du was? Die Bodyguard Antikartellmatratze kannst du 100 Nächte lang problemlos testen. Egal ob im Schlafanzug oder auch ohne Kleidung, ganz einfach so, wie du am liebsten schläfst. Ohne Risiko und mit einer Geld-Zurück-Garantie. Der Bezug der Matratze ist atmungsaktiv, leicht abnehmbar und bei 60 Grad waschbar. Die Lieferung ist kostenfrei und erfolgt bis an deine Wohnungstür. Und solltest du dich, warum auch immer, doch für eine Rücksendung entscheiden, dann holt Bett 1 die Matratze bei dir einfach wieder ab. Mit der Bodyguard Antikartellmatratze bekommst du ein hochwertig hergestelltes Produkt, 10 Jahre Garantie auf die Haltbarkeit und den Matratzenkern und das alles schon ab 199 Euro. Und für alle, die lieber etwas höher schlafen, hat Bett 1 eine Neuheit im Sortiment, die Bodyguard Boxspringmatratze. Sie vereint alle Vorteile der Bodyguard Antikartellmatratze, besteht aus 100% Vollschaum und ist mit ihren 28 cm extra hoch. Erhältlich schon ab 333 Euro. Und falls du dich fragst, wieso eigentlich Antikartellmatratze? Ganz einfach, das Berliner Unternehmen hat ungerechten Preisabsprachen den Kampf angesagt, hat gewonnen und so eine Möglichkeit für uns alle geschaffen, zu fairen Preisen gut und erholsam zu schlafen. Ein echter True-Crime-Fall mit Happy End. Top. Ja, und wenn du die Bodyguard Antikartellmatratze auch einmal ausprobieren möchtest, dann besuche bett1.de und schau in meine Shownotes oder meinen Linktree, denn dort findest du alle Informationen, die du brauchst. Ein wunderschönes Haus in einem idyllischen Vorort von New Jersey wird zum Schauplatz einer unheimlichen Bedrohung. Nachdem Derek und Maria ihr Traumhaus am Boulevard 657 gekauft haben und mit den Renovierungsarbeiten begonnen haben, erhalten sie plötzlich bedrohliche Briefe von einem anonymen Stalker, der sich The Watcher nennt. Was hat es mit den mysteriösen Briefen auf sich? Welche Geheimnisse verbergen die Mauern des Hauses im Boulevard 657? Und wer ist The Watcher? In dieser Folge geht es um ein perfides Versteckspiel, welches die Grenzen zwischen Realität und Wahnsinn verschmelzen lässt und den Traum einer ganzen Familie zerstört. Willkommen im Boulevard 657. In diesem Podcast geht es um wahre Kriminalfälle, deren Hintergründe und das Zusammentreffen von Ermittlern, Opfern und Tätern. Es geht aber auch um die Frage, inwieweit diese Verbrechen unser heutiges Rechtssystem geprägt haben und welche Lehren wir als Gesellschaft aus diesen ziehen können. Wahre Verbrechen hörst du jeden zweiten Donnerstag kostenlos und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Alex, das ist mein Podcast und willkommen zu Wahre Verbrechen. Erschöpft wischt sich Derek Broaddus seinen Handrücken, der mit den zahlreichen Farbspritzern wie eine moderne Kunstskulptur wirkt, die Schweißperlen von der Stirn. Die vergangenen Stunden hat der Mann damit verbracht, den Wänden im neuen Zuhause seiner Familie einen frischen Anstrich zu verpassen. Derek spürt, wie ihn eine Welle von Stolz überrollt. Lange haben die dreifachen Eltern darauf hingearbeitet, sich ihr Traumhaus am Boulevard 657 in der Stadt Westfield im US-Bundesstaat New Jersey leisten zu können. In der Gemeinde, die rund 45 Autominuten von New York entfernt ist, geht es ruhiger zu als in den umliegenden Städten. Deshalb sind die 30.000 Einwohner vor allem Familien und die meisten von ihnen gehören der wohlhabenden Oberschicht an. Der Makler hatte damit geworben, dass sich die Traumvilla in unmittelbarer Nähe zu guten Schulen befände und man hier die freundlichsten Nachbarn habe, die man sich nur wünschen könne. Doch das Ehepaar Brothers hat sich auf Anhieb in die Immobilie verliebt, sodass seitens des Maklers nicht viel Überzeugungsarbeit vonnöten war, bis der Kauf beschlossene Sache war. Vor 3 Tagen, Anfang Juni 2014, kurz nach Dereks 40. Geburtstag, war es endlich soweit. Er und Ehefrau Maria hatten alles geregelt, um den Kaufvertrag für die rund 1,3 Millionen Dollar teure Immobilie zu unterschreiben. Das im Jahre 1905 im niederländischen Kolonialstil erbaute Haus bietet den Brothers auf rund 360 Quadratmetern 6 Schlafzimmer, 4 Bäder, 4 Kamine sowie eine vordere und eine hintere Veranda. Das ganze Anwesen samt Gartengrundstück verteilt sich auf rund 1860 Quadratmetern. Auch wenn noch viel Arbeit vor Derek liegt, so kann er es doch kaum erwarten, endlich mit Maria und den 3 Kindern das wohl prächtigste Haus am Boulevard zu beziehen. Bis es soweit ist, wohnen die Brothers weiterhin in ihrem alten Haus in Westfield. Der 40-Jährige tritt aus der Tür seiner Traumvilla heraus auf die Veranda. Die letzten Sonnenstrahlen des Tages scheinen Derek ins Gesicht, während er in seinem farbbesprenkelten Overall Richtung Briefkasten schlendert. Allzu viel Post erwartet der Familienvater nicht. Im besten Fall Reklame, im schlimmsten Fall schon die ersten Rechnungen der Handwerker, die er für die Renovierung des alten Hauses beauftragt hat. Doch entgegen seinen Erwartungen zieht Derek einen weißen Briefumschlag aus dem Briefkasten. Mit klobigen, schwarzen Buchstaben hat der Absender geschrieben: An den neuen Besitzer. Ach, wie nett, denkt der frischgebackene Hausbesitzer bei sich. Bestimmt ein Willkommensgruß aus der Nachbarschaft. Voller Vorfreude beginnt Derek, den getippten Brief zu lesen. Sehr geehrte neue Nachbarn am Boulevard 657. Erlauben Sie mir, Sie in der Nachbarschaft willkommen zu heißen. Dereks Lippen verziehen sich zu einem Lächeln, bevor er weiterliest. Wie sind Sie hier gelandet? Hat der Boulevard 657 Sie mit seiner inneren Kraft gerufen? Boulevard 657 ist nun schon seit Jahrzehnten Thema in meiner Familie. Und da es sich seinem 110. Geburtstag nähert, wurde ich damit beauftragt, das Haus zu beobachten und auf seine 2. Ankunft zu warten. Derek runzelt die Stirn. Was soll das denn bedeuten? Denkt er sich, bevor er mit zunehmendem Unbehagen die weiteren Zeilen liest. Mein Großvater beobachtete das Haus in den 1920er Jahren und mein Vater in den 1960er Jahren. Nun ist meine Zeit gekommen. Kennen Sie die Geschichte des Hauses? Wissen Sie, was sich in den Mauern von Boulevard 657 verbirgt? Warum sind Sie hier? Ich werde es herausfinden. Dereks wild pulsierender Herzschlag scheint seinen Schädel jetzt zum Pulsieren zu bringen. Das klingt ja wie eine Drohung, murmelt der Familienvater vor sich her, während er mit wackeligen Knien zu der Veranda wankt und sich auf die Stufen plumpsen lässt. Ich sehe schon, dass Sie Boulevard 657 mit Bauunternehmen überschwemmt haben, damit Sie das Haus so zerstören können, wie es sein sollte, schrieb der anonyme Absender weiter. Tze. Schlechter Zug. Sie wollen Boulevard 657 doch nicht unglücklich machen. Sie haben Kinder. Ich habe sie gesehen. Ich glaube, es sind bisher 3, die ich gezählt habe. Müssen Sie das Haus mit dem jungen Blut füllen, was ich von den Woods gefordert habe? Besser für mich. War Ihr altes Haus so klein für die wachsende Familie? Oder war es Ihre Gier, die mir die Kinder bringt? Sobald ich Ihre Namen kenne, werde ich Sie rufen und Sie zu mir locken. Derek spürt, wie das unangenehme Gefühl von Übelkeit in ihm aufsteigt. In den vergangenen 3 Tagen war Maria mit den Kindern hin und wieder zum Haus gekommen, um die Handwerker zu instruieren und die anstehenden Renovierungsarbeiten zu planen. Während Derek und Maria mit den Nachbarn plauderten, hatten die Kinder im Garten gespielt. Der Fremde muss seine Familie in diesen kurzen Zeitspannen ausspioniert haben. Der anonyme Absender weiß sogar, welches Auto das Ehepaar fährt. Einen Honda Minivan, wie er schreibt. Dereks Mund ist jetzt staubtrocken, als er die restlichen Zeilen des seltsamen Briefes weiterliest. Wer bin ich? Steht dort weitergeschrieben. Ja, das frage ich mich allerdings auch, schießt es Derek durch den Kopf. Jeden Tag fahren Hunderte und Aberhunderte von Autos am Boulevard 657 vorbei. Vielleicht sitze ich in einem. Sehen Sie sich all die Fenster an, die Sie vom Boulevard 657 aus sehen können. Vielleicht sitze ich hinter einem. Schauen Sie aus einem der vielen Fenster des Boulevard 657 auf all die Menschen, die jeden Tag an Ihrem Haus vorbeischlendern. Vielleicht bin ich einer von Ihnen. Willkommen, meine Freunde. Willkommen. Lasst die Party beginnen. The Watcher. Der Beobachter. Wie von der Tarantel gestochen, springt Derek von den Stufen der vorderen Veranda auf und stürmt mit dem seltsamen Brief in der Hand zurück in die Villa. Mit einem lauten Knall lässt er die Haustür hinter sich ins Schloss fallen, bevor er durch alle Räume eilt und auf die Lichtschalter hämmert. Bis das Haus am Boulevard 657 im Dunkeln liegt. Sollte der anonyme Briefeschreiber Derek beobachten wollen, hat der Familienvater ihm jetzt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es ist nach 22 Uhr, als Dereks Notruf bei der Polizei von Westfield eingeht. Nur wenige Minuten später hält ein Streifenwagen vor dem Haus am Boulevard 657. Aufgeregt zeigt Derek dem Polizisten das beunruhigende Schreiben. Stirnrunzelnd liest der Beamte den Brief, bevor er den Familienvater ungläubig fragt, was zum Teufel ist das? Doch Derek kann nur mit einem hilflosen Schulterzucken antworten. Auf die Frage, ob Derek Feinde habe, schüttelt der 40-Jährige den Kopf. Der Polizist schaut sich im Haus der Familie um und entdeckt dabei ein Arbeitsgerät, das auf der hinteren Veranda der Villa abgestellt ist. Er rät dem besorgten Hausbesitzer noch, das Werkzeug ins Innere zu schaffen, nicht, dass der anonyme Absender noch versucht, damit eines der Fenster einzuschlagen. Viel mehr kann der Polizist für Derek in dieser Nacht jedoch nicht tun. Nachdem der Beamte die Villa wieder verlassen hat, hält auch den frisch gebackenen Immobilienbesitzer nichts mehr in dem neuen Haus seiner Familie. Hastig steigt er in seinen Wagen und macht sich auf den Heimweg. Dort angekommen, zeigt Derek auch Maria den Brief, der in den letzten Stunden für Unbehagen bei ihm gesorgt hat. Noch in derselben Nacht setzt sich das Ehepaar an den PC und tippt eine E-Mail an die Vorbesitzer, von denen sie die Villa erst wenige Tage zuvor gekauft hatten. Vielleicht wissen sie ja, wer sich hinter dem Pseudonym The Watcher versteckt. Immerhin hatte der Unbekannte auch geschrieben, dass er die Woods um junges Blut im Haus gebeten habe. Bereits am nächsten Morgen antwortet Andrea Woods dem besorgten Ehepaar. Sie schreibt, dass auch sie und ihr Ehemann John einige Tage vor ihrem Auszug einen Brief von dem anonymen Schreiber erhalten hätten. Das Schreiben sei ähnlich seltsam gewesen wie das, welches Derek am Abend zuvor aus dem Briefkasten gezogen hatte. Auch in dem Brief an die Woods habe der Fremde geschrieben, dass seine Familie das Haus am Boulevard 657 schon seit Jahrzehnten beobachte. Doch Andrea lässt die neuen Hausbesitzer auch wissen, dass sie zuvor nie einen Brief von The Watcher erhalten hatten. Und immerhin hatte das Ehepaar Woods 23 Jahre in dem Haus gewohnt. Da sie und ihr Ehemann dem Schreiben des Beobachters keine große Bedeutung zugemessen hätten, entsorgten sie das Schriftstück, ohne sich weitere Gedanken über den Inhalt zu machen. Noch am gleichen Tag begleitet das Ehepaar Woods Maria zur örtlichen Polizeiwache. Der Beamte schaut sich den getippten Brief lange an, während er überlegt, was nun zu tun ist. Er gibt Maria den Rat, niemanden von dem Schreiben zu erzählen. Schon gar nicht ihren neuen Nachbarn, von denen die junge Frau die meisten ohnehin noch nicht kennengelernt hat. Denn, so lässt der Polizist sie wissen, jeder am Boulevard sei nun verdächtig, der anonyme Briefeschreiber zu sein. Die Die folgenden Tage verbringen Derek und Maria in höchster Alarmbereitschaft. Der dreifache Vater sagt sogar eine Dienstreise ab, um in der Nähe seiner Familie sein zu können. Wenn Maria mit den Kindern zum Haus kommt, lässt die besorgte Mutter ihren Nachwuchs nicht eine Sekunde lang aus den Augen. Die Anspannung lässt das Nervenkostüm der Brothers immer dünner werden und so hinterlässt eine Begebenheit nachhaltig Eindruck bei den dreifachen Eltern. Eines Tages kommt ein Ehepaar aus der Nachbarschaft zu Besuch, um sich die Renovierungsfortschritte in der Villa anzuschauen. Derek erstarrt und spürt, wie sich ihm die Nackenhaare zu Berge stellen, als die Nachbarin wie aus dem Nichts sagt, es ist schön, etwas junges Blut in der Nachbarschaft zu haben. Ist es ein Zufall, dass die Frau ausgerechnet die Worte des anonymen Briefeschreibers benutzt? Weiß sie mehr oder ist sie vielleicht sogar The Watcher? Derek versucht sich seiner Anspannung nicht anmerken zu lassen, während er seine neue Nachbarin und ihren Ehemann, begleitet von schadenfeindigen Ausreden, schnurstracks aus der Haustür herausbuxiert. Einige Tage, nachdem die Familie der erste Brief des Beobachters erreicht hatte, sind Derek, Maria und die Kinder zu einem Barbecue bei den Nachbarn auf der anderen Straßenseite eingeladen. Doch Derek und Maria können das gemütliche Beisammensein überhaupt nicht genießen. Zum einen spukt der Gedanke in ihren Köpfen, dass The Watcher ebenfalls auf dem kleinen Grillfest sein könnte oder sie wenigstens währenddessen beobachtet. Und zum anderen sind sie damit beschäftigt, ihre herumtobenden Kinder nicht aus den Augen zu verlieren. Wir haben sie immer angeschrien, dass sie in der Nähe bleiben sollen, erzählt Maria später. Die Leute müssen gedacht haben, wir wären verrückt. 2 Wochen, nachdem die Brothers das erste Mal Post von The Watcher erhalten hatten, kommt Maria zum neuen Haus, um sich in Ruhe Farbmuster anzusehen. Bei der Gelegenheit geht sie auch zum Briefkasten, um die Post zu kontrollieren. Die junge Mutter kann ihren Augen kaum trauen, als sie einen weißen Briefumschlag hervorzieht. Sofort erkennt sie die klobigen schwarzen Buchstaben, die der Absender auf die Vorderseite des Umschlags gekritzelt hat. Mit zittrigen Fingern reißt Maria den Briefumschlag auf und zieht das weiße Blatt Papier hervor. Mr. und Mrs. Brothers, beginnt sie zu lesen und gerät gleich ins Stocken. Der anonyme Schreiber spricht sie in diesem Brief zwar namentlich an, allerdings buchstabiert er den Namen der Familie völlig falsch. Maria vermutet, dass The Watcher nah genug war, um zu hören, wie einer der Bauarbeiter das Ehepaar ansprach. Doch den Nachnamen hatte er offensichtlich falsch verstanden. Die Frau liest weiter, während ihr Herz wild gegen die Rippen schlägt. Willkommen in ihrem neuen Zuhause am Boulevard 657. Die Arbeiter waren fleißig und ich habe beobachtet, wie sie Wagenladungen mit ihren persönlichen Gegenständen abgeladen haben. Der Müllcontainer ist eine nette Idee. Haben Sie schon gefunden, was sich in den Wänden versteckt? Mit der Zeit werden Sie es herausfinden. Ich freue mich, dass ich jetzt Ihren Namen und die Namen des jungen Blutes kenne, das ihr mitgebracht habt. Sie sagen Ihren Namen ziemlich oft. Boulevard 657 wartet sehnsüchtig auf Ihren Einzug. Es ist viele Jahre her, dass junges Blut die Flure des Hauses beherrschte. Haben Sie schon alle Geheimnisse entdeckt, die es birgt? Wird das junge Blut im Keller spielen? Oder haben Sie zu viel Angst, dort allein hinunterzugehen? An Ihrer Stelle hätte ich große Angst. Er ist weit weg vom Rest des Hauses. Wenn man oben wäre, würde man Sie nie schreien hören. Werden Sie auf dem Dachboden schlafen oder werden Sie alle im 2. Stock schlafen? Wer hat die Schlafzimmer zur Straße hin? Ich werde es herausfinden, sobald Sie eingezogen sind. Es wird mir helfen, zu wissen, wer in welchem Schlafzimmer schläft. Dann kann ich besser planen. Alle Fenster und Türen im Boulevard 657 ermöglichen es mir, sie zu beobachten und zu verfolgen, während sie sich durch das Haus bewegen. Wer bin ich? Ich bin der Beobachter und kontrolliere den Boulevard 657 nun schon seit fast 2 Jahrzehnten. Die Familie Woods hat es an sie übergeben. Es war ihre Zeit, weiterzuziehen. Und sie verkauften es freundlicherweise, als ich sie darum bat. Ich komme täglich viele Male daran vorbei. Boulevard 657 ist mein Job, mein Leben, meine Obsession. Und jetzt sind sie es auch, Familie Brothers. Willkommen im Ergebnis eurer Gier. Die Gier ist es, welche die letzten drei Familien zum Boulevard 657 gebracht hat. Und jetzt hat sie auch sie zu mir gebracht. Maria kann ihren Augen kaum trauen, als der anonyme Schreiber sich damit brüstet, in den vergangenen Wochen viel über die Familie herausgefunden zu haben. Insbesondere über ihren Nachwuchs. Vor allem die kleine Tochter der Broaddus scheint in das Visier des Beobachters geraten zu sein. Scheinbar hatte der Fremde das Kind beobachtet, als es im Wintergarten im hinteren Teil des Hauses ein Bild auf eine Leinwand malte, die auf einer Staffelei stand. »Ist sie die Künstlerin in ihrer Familie?«, fragt der Fremde neugierig in dem Brief, bevor er das Schreiben mit einem unheilvollen Versprechen beendet. »Ich wünsche Ihnen einen schönen Einzugstag. Sie wissen, ich werde Sie beobachten.« Nachdem Maria den Brief des Beobachters gelesen hat, faltet sie das Blatt Papier zusammen und alarmiert direkt die Polizei, um den erneuten Vorfall zu melden. Das Ehepaar Broaddus beschließt, ihre drei Kinder fortan nicht mehr mit zum neuen Haus zu nehmen. Zu groß ist die Angst, dass der anonyme Briefeschreiber ihnen etwas antun könnte. Zunächst vermuten Maria und Derek, dass The Watcher vielleicht ein verärgerter Bieter sein könnte, der nicht den Zuschlag für das Traumhaus am Boulevard 657 bekommen hatte. Doch nachdem das Ehepaar Woods erzählt, dass es neben den Broaddus nur zwei weitere Interessenten für die Immobilie gegeben habe, scheint ihre Theorie nur noch wenig wahrscheinlich. Ein Interessent sei schwer erkrankt und habe das Haus deshalb nicht mehr kaufen wollen. Und der andere potenzielle Käufer habe sich für eine andere Immobilie entschieden. In einer E-Mail äußert Andrea Woods ihren Verdacht, dass es sich bei dem Beobachter um jemanden aus der Nachbarschaft handelt. Immerhin hatte der anonyme Briefeschreiber von den Umbauarbeiten mitbekommen und auch die Namen der Kinder des Ehepaares herausgefunden. Auch die Ermittler gehen derweil davon aus, dass sich The Watcher in unmittelbarer Nähe zum Boulevard 657 aufhalten muss. Gestützt wird ihre Annahme durch die Tatsache, dass die beunruhigenden Briefe im Verteilzentrum des US-Postdienstes im Norden von New Jersey abgestempelt worden waren. Der Poststempel des ersten Briefes ist auf den 4. Juni 2014 datiert. Also noch bevor sich herumsprach, dass die im niederländischen Kolonialstil erbaute Villa den Besitzer gewechselt hatte und nur einen Tag, nachdem die ersten Baufirmen auf dem Grundstück eintrafen. Die Woods hatten seinerzeit darauf verzichtet, ein Zu-Verkaufen-Schild im Vorgarten des Hauses aufzustellen. Da die Renovierungsarbeiten größtenteils den Innenbereich der Immobilie betreffen, sagen die anderen Anwohner aus, dass sie von den Bauarbeiten nichts mitbekommen hätten. Nicht einmal, als sich der Arbeiter mit einem Presslufthammer im Keller der Villa zu schaffen machte. Es scheint, als habe The Watcher tatsächlich Stunden damit zugebracht, die Aktivitäten am Boulevard 657 zu beobachten. Nachdem der zweite Brief bei den Broaddus eingetroffen ist, kommt ein Ermittler zu ihnen. Das Ehepaar führt den Polizisten durch ihr Haus und zeigt ihm, dass die Staffelei im Wintergarten von der Vegetation so verdeckt ist, dass man sie unmöglich von der Straße aus sehen kann. Das wiederum sagt dem Beamten, dass The Watcher sich im hinteren Garten des Hauses oder nebenan aufgehalten haben muss, um die Szenerie beobachten zu können. Mittlerweile sind sich Derek und Maria gar nicht mehr so sicher, ob sie überhaupt noch in ihr einziges Traumhaus einziehen wollen. Auch dem Beobachter scheint ihr Zögern nicht zu entgehen. Einige Wochen später fischt das Ehepaar den dritten Brief des seltsamen Stalkers aus dem Briefkasten. Wo sind sie hingegangen? Boulevard 657 vermisst sie. Und weiter schreibt der Beobachter: Der Boulevard 657 wendet sich gegen mich. Es kommt hinter mir her. Ich verstehe nicht warum. Welchen Zauber haben sie darauf gewirkt? Früher war es mein Freund und jetzt ist es mein Feind. Ich bin für den Boulevard 657 verantwortlich. Es ist nicht für mich zuständig. Ich werde seine schlechten Dinge abwehren und darauf warten, dass es wieder gut wird. Es wird mich nicht bestrafen. Ich werde wieder aufstehen. Ich werde geduldig sein und darauf warten, dass dies vorübergeht und sie mir das junge Blut zurückbringen. Boulevard 657 braucht junges Blut. Es braucht sie. Kommen Sie zurück. Lassen Sie das junge Blut wieder spielen, wie ich es einst getan habe. Lassen Sie das junge Blut im Boulevard 657 schlafen. Hören Sie auf, es zu verändern und lassen Sie es in Ruhe. Eines Tages unterhält sich Derek mit John Schmidt, der zwei Häuser weiter am Boulevard wohnt. Der Mann erzählt dem Familienvater während der Unterhaltung von den Langfords, die zwischen den Schmidts und den Brothers ein Haus bewohnen. Peggy Langford ist in den 90er Jahren und einige ihrer Kinder, alle um die 60 Jahre alt, leben noch bei ihrer Mutter. Die Familie sei ein wenig seltsam, wenn auch völlig harmlos, berichtet John Schmidt. Der jüngste Sohn von Peggy, Michael sei sein Name, habe ein Vollbart, welcher an den des Schriftstellers Ernest Hemingway erinnere. Der Mann sei arbeitslos und vom Charakter her wie der Protagonist Boo Radley aus dem im Jahre 1960 erschienenen Roman To Kill a Mockingbird, der US-amerikanischen Schriftstellerin Harper Lee. Radley ist ein zunächst seltsam erscheinender Charakter, der nur nachts aus seinem Haus kommt, was wiederum dazu führt, dass die Kinder der Stadt furchterregende Geschichten über ihn erfinden, die auf dem Klatsch und Tratsch der Erwachsenen über den Einsiedler beruhen. Als junger Mann sei Michael eine Schizophrenie diagnostiziert worden. Neue Bewohner des Boulevards erschrecken manchmal ob des seltsamen Verhaltens von Michael, wenn er durch die Hinterhöfe pirscht und in die Fenster späht, um den Fortschritt der Renovierungsarbeiten der Neuankömmlinge zu überwachen. Michael habe einfach eine seltsame Art und Weise, nachbarschaftliche Freundlichkeit zu zeigen, sagt John Schmidt. Derek ist wie elektrisiert nach dem Gespräch mit seinem Nachbarn. Der dreifache Vater ist sicher, den Fall des mysteriösen Beobachters endlich gelöst zu haben. Das Haus der Langfords ist so erbaut, dass sie mühelos in den Wintergarten der Brothers blicken und die Staffelei sehen können. Zudem erfährt Derek, dass die Langfords bereits seit den 1960er Jahren in ihrem Haus wohnen. Das passt zu der Behauptung des Beobachters, dass sein Vater ab dem Zeitpunkt begonnen hatte, den Boulevard 657 auszuspähen. Richard Langford, der Patriarch der Familie, war 2002, also vor 12 Jahren, verstorben. The Watcher wiederum schrieb, dass er seit nunmehr fast 2 Jahrzehnten im Amt sei. Auch das könnte, wenn man großzügig aufrundet, auf Michael Langford als anonymen Briefeschreiber passen. Das Ehepaar Brothers verliert keine Zeit und teilt der Polizei ihren Verdacht mit, dass Michael Langford sich hinter dem Pseudonym The Watcher verstecken könnte. Der Mann wird auch tatsächlich von den Ermittlern befragt, doch er bestreitet, auch nur etwas von den Briefen zu wissen. Später erzählen die Brothers, dass die Beamten ihnen mitteilten, dass Langford allerdings Dinge erwähnt haben soll, die mit den Inhalten der Briefe übereinstimmen. Das ist nicht CIA Westfield, habe einer der Ermittler zu dem Ehepaar gesagt. Doch obwohl sich die Polizei sicher zu sein scheint, wer der anonyme Briefeschreiber ist, haben sie keine stichhaltigen Beweise, um Langford dingfest zu machen. Einige Wochen später teilen die Beamten den Brothers mit, dass sie im Fall von The Watcher keinerlei Handhabe hätten, außer natürlich, es lege ihnen ein Geständnis vor. Wahrscheinlich, so versuchen die Ermittler Derek zu beruhigen, würde aber schon nichts passieren. Die Sorgen um seine Familie kann die Polizei ihn aber so natürlich nicht nehmen. Und das macht der 40-Jährige auch ganz deutlich. Er lässt die Beamten wissen, dass sie bald in einem ganz anderen Fall zu ermitteln hätten, würden sie sich der Situation am Boulevard 657 nicht annehmen. Immerhin hat The Watcher seine Kinder bedroht. Aber dem Ehepaar Brothers ist klar, dass sie von Seiten der Polizei keinerlei Hilfe mehr zu erwarten haben. Die Beamten würden sich erst wieder einklinken, wenn The Watcher zugeschlagen hat und das Kind längst in den Brunnen gefallen ist. Und so beschließt Derek, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Er installiert zahlreiche Kameras an ihrem neuen Haus, das noch immer unbewohnt ist. Die Nächte verbringt er geduckt in einem der Räume und späht aus dem Fenster in die Dunkelheit, in der Hoffnung, jemanden zu entdecken, der das Haus beobachtet. Derek erstellt auch eine Karte, auf denen alle Häuser der Straße verzeichnet sind und kennzeichnet die Immobilien, von denen aus die Bewohner die Staffelei im Haus der Brothers hätten sehen können. Der 40-Jährige markiert ebenfalls die Häuser, von denen er ausgeht, dass die Bewohner hätten hören können, wie Maria nach ihren 3 Kindern gerufen hatte. So kann er die Nachbarin, welche die seltsame Bemerkung über das junge Blut gemacht hatte, schnell als Tatverdächtige ausschließen. Derek recherchiert, wann wer auf den Boulevard gezogen ist. Doch seit den 1960er Jahren wohnt nur Familie Langford dort. Der dreifache Familienvater scheint davon besessen zu sein, die wahre Identität von The Watcher zu enthüllen. Maria hielt mich für verrückt, erzählt Derek später. Die Familie beauftragt sogar einen Privatdetektiv, der ihnen bei ihren Ermittlungen helfen soll. Der Mann checkt die Nachbarschaft ab und führt Hintergrundprüfungen durch, bei denen er vor allem die Langfords im Fokus hat. Allerdings liefern die kostspieligen Recherchen keinerlei Anhaltspunkte, wer sich hinter dem Pseudonym The Watcher versteckt. Derek wendet sich sogar an einen ehemaligen FBI-Agenten, der den Filmproduzenten als Inspiration für die Protagonistin Clarice Starling in Das Schweigen der Lämmer diente. Die Brothers holen auch Robert Lenhuhan, ebenfalls ein ehemaliger FBI-Agent, mit ins Boot. Lenhuhan, der die Briefe des anonymen Absenders genau analysiert, tippt auf einen älteren Verfasser. Die literarisch angehauchten Texte lassen den ehemaligen FBI-Agenten vermuten, dass The Watcher eine Person ist, die viel liest. Auch entgeht ihm nicht, dass der Schreiber sich in seinen Texten keinerlei Obszönitäten bedient. Etwas, das angesichts der Wut, welche der Verfasser zu haben scheint, keine Selbstverständlichkeit ist. Tippfehler und Ungenauigkeiten lassen den Experten darauf schließen, dass der Briefeschreiber ein gewisses Maß an Unberechenbarkeit aufweist. Scheinbar hat der Verfasser auch eine Wut gegen die wohlhabenden Bewohner, die in Westfield leben. So schreibt The Watcher in einem seiner Briefe: Das Haus weint vor all dem Schmerz, den es durchmacht. Sie haben es verändert und so schick gemacht. Sie stehlen seine Geschichte. Er schreit nach der Vergangenheit und nach dem, was in der Zeit war, als ich durch seine Hallen streifte. Die 1960er Jahre waren eine gute Zeit für den Boulevard 657. Als ich von Zimmer zu Zimmer rannte und mir das Leben mit den reichen Bewohnern dort vorstellte. Das Haus war voller Leben und jungem Blut. Dann wurde es alt und mein Vater auch. Aber er wachte bis zu seinem Tod. Und jetzt wache ich und warte auf den Tag, an dem das junge Blut wieder mir gehören wird. Lenhuhan empfiehlt den Brothers, sich nach ehemaligen Besitzern vom Boulevard 657 und deren Nachkommen umzuhören. Vielleicht war The Watcher eifersüchtig, weil die kleine Familie sich die Traumvilla gekauft hatte, während der Autor sich die Immobilie nicht mehr hatte leisten können. Der Experte wirft auch die Vermutung in den Raum, dass der Unbekannte sich von dem Film The Watcher mit Keanu Reeves hat inspirieren lassen, indem ein Serienmörder den Spieß umdreht und beginnt, den Ermittler, der ihn hinter Schloss und Riegel bringen will, zu jagen. Doch trotz aller Spekulationen bleibt der Fokus der Brothers auf den Langfords. In Abstimmung mit der Polizei schicken Maria und Derek den Langfords einen Brief, in dem sie den Abriss des Hauses am Boulevard 657 ankündigen. Eine Reaktion darauf erhalten sie allerdings nicht. Weder von den Langfords noch von dem Beobachter. Die Beamten zitieren Michael Langford dennoch ein zweites Mal für ein Gespräch auf das Revier. Doch die Unterhaltung bringt sie nicht weiter, handelt ihnen dafür aber Ärger mit Abby, der Schwester des Mannes, ein, die den Ermittlern vorwirft, ihre Familie ohne triftigen Grund zu belästigen. Die Brothers engagieren derweil einen Juristen, der sich mit den Langfords und deren Anwalt trifft. Der Jurist erklärt der Gegenpartei anhand von Fotos, dass nur von ihrem Haus die Staffelei im Wintergarten der Familie Brothers zu sehen sei. Doch die Langfords beharren darauf, dass Michael nicht The Watcher sei. Der Anwalt berichtet Maria und Derek später, dass die Atmosphäre während der Unterhaltung unangenehm angespannt gewesen sei. Die Angst, dass der anonyme Briefeschreiber ihrem Nachwuchs etwas antun könnte, verfolgt die besorgten Eltern bis in den Schlaf. So träumt Maria zum Beispiel eines Nachts, dass The Watcher ein Mann aus ihrer unmittelbaren Nachbarschaft ist. Er trug diese Stiefel und eine Heugabel und rief den Kindern zu, und ich konnte sie nicht mehr rechtzeitig erreichen, berichtet Maria später über den Albtraum, der ihr noch den ganzen Tag über ein mulmiges Gefühl in der Magengegend bescherte. Die dreifache Mutter hat das Gefühl, sich in einem Labyrinth aus Bedrohungen zu bewegen. Wenn sie mit den Kindern einkaufen geht, hält sie Ausschau nach anderen Kunden, die ihren Nachwuchs scheinbar merkwürdig ansehen. Stunden verbringt die Frau damit, Informationen über Menschen zu googeln, die ihr seltsam erscheinen. Doch neben Michael Langford gibt es noch andere Personen, die als anonyme Briefeschreiber in Betracht kommen. Abgesehen davon, dass alle Menschen in der gesamten neuen Nachbarschaft der Brothers verdächtig sind. Der Privatdetektiv findet heraus, dass in der weiteren Umgebung zwei Sexualstraftäter wohnen, die in der Vergangenheit wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilt worden waren. Und auch der Maler, den die Brothers für Renovierungsarbeiten beauftragt hatten, macht eine seltsame Beobachtung. Das Ehepaar, welches das rückwärtige Haus am Boulevard bewohnt, habe ihre Gartenstühle sehr nah an die Grundstücksgrenze zu ihren Nachbarn gestellt. Eines Tages schaute ich aus dem Fenster und sah diesen älteren Mann auf einem der Stühle sitzen. Er blickte aber nicht auf sein Haus, sondern auf das der Familie Brothers, berichtet der Maler später. Ende 2014, 6 Monate nachdem The Watcher den Brothers erstmalig einen Brief geschickt hatte, teilt die Polizei von Westfield Derek und Maria mit, dass die Ermittlungen in Stocken geraten seien. Es gäbe keine weiteren Anhaltspunkte, die es den Beamten möglich machen würde, neue Spuren zu untersuchen. Die Brothers sind so verzweifelt, dass sie sich an den örtlichen Priester wenden. Sie zeigen dem Geistlichen die beängstigenden Schreiben des Beobachters und bitten ihn, das Haus am Boulevard 657 zu segnen. Obwohl die Renovierungsarbeiten mittlerweile abgeschlossen sind und eine neue Alarmanlage installiert ist, scheuen sich Derek und Maria mit ihren kleinen Kindern in ihr einstiges Traumhaus einzuziehen. Letztlich entscheiden sie sich gegen den Einzug. Wir wollten unsere Kinder nicht in Gefahr bringen, erklärt Maria die Entscheidung. Die 5-köpfige Familie, deren vorheriges Zuhause bereits neu vermietet ist, muss vorübergehend bei Marias Eltern einziehen, die nur ein paar Blocks vom Boulevard 657 entfernt wohnen. Die Hypothek und die Grundsteuer für ihre unbewohnte Villa müssen sie selbstredend trotzdem weiter berappen. Nur engsten Familienangehörigen und einer Handvoll Freunden erzählen Derek und Maria von den Briefen, die sie von dem Beobachter erhalten haben. Wenn Außenstehende die vormals glücklichen Eigenheimbesitzer auf ihren ausbleibenden Einzug ansprechen, geben die Brothers vor, dass es juristische Probleme gebe. Mehr als einmal muss sich das Ehepaar die Frage stellen lassen, ob sie sich scheiden lassen. Nur noch mit Hilfe von Medikamenten finden die dreifachen Eltern in den Schlaf. Ich war ein depressives Wrack, resümiert Derek. Nach einem routinemäßigen Arztbesuch, bei dem Maria bei der harmlos erscheinenden Nachfrage des Mediziners nach ihrem Befinden in Tränen ausbricht, beschließt sie, eine Therapeutin aufzusuchen. Die Expertin attestiert ihr eine posttraumatische Belastungsstörung, die sich erst dann bessern würde, wenn die Familie das Haus am Boulevard 657 geräumt habe. Derek und Maria beschließen schweren Herzens, ihre Traumvilla, die sich als Horrorhaus entpuppte, zu verkaufen. Zu diesem Zeitpunkt haben sie schon eine Unsumme in die Renovierungsarbeiten gesteckt, sodass sie den Verkaufspreis dementsprechend hoch ansetzen. Doch es dauert nicht lange, bis sich, trotz aller Vorsicht, in Westfield herumspricht, warum die Brothers nicht in die prächtigste Immobilie der Straße einziehen wollen. Nachdem eine Maklerin der Familie eine E-Mail schreibt, in dem sie das Interesse ihres Kunden an dem Objekt bekundet, aber so viele Gerüchte im Umlauf seien, die von einem Sexualstraftäter bis hin zu einem Stalker reichen, der es auf die Bewohner vom Boulevard 657 abgesehen habe, müsse sie mehr über die Umstände erfahren. Derek und Maria beschließen daraufhin anzudeuten, dass sie in den vergangenen Monaten 3 Briefe von einem anonymen Absender erhalten haben. Bei ernsthaftem Interesse wollen Derek und Maria dem Käufer die vollständigen Schreiben vorlegen. Doch die Gebote der Interessenten liegen deutlich unter dem Verkaufspreis, den sich das Ehepaar Brothers vorgestellt hat, und sie sind nicht bereit, diese finanzielle Einbuße zu tragen. Und so kommt es nie dazu, dass einer der potenziellen Käufer die literarischen Werke des Beobachters zu lesen bekommt. Selbst dann nicht, als die Brothers mit dem Verkaufspreis runtergehen. Ein Makler schreibt dem Ehepaar per Mail, dass sie unnötig entgegenkommend seien. Eine Bekannte von mir bekam schreckliche Drohbriefe wegen des Bellens ihres Hundes und sie dachte überhaupt nicht daran, etwas preiszugeben, schreibt der Makler. Doch die Brothers fahren eine klare Linie. Ich weiß nicht, wie jemand, der das durchgemacht hat, was wir erlebt haben, ernsthaft mit dem Gedanken spielen kann, das jemand anderem anzutun, erklärt Derek seine Haltung bezüglich der Offenlegung. Unterdessen beschäftigt Derek und Maria vor allem ein Gedanke. Hätten sie die 1,3 Millionen Dollar teure Immobilie überhaupt gekauft, wenn die Vorbesitzer, Andrea und John Woods, ihnen von dem Brief des Beobachters erzählt hätten, den sie kurz vor ihrem Auszug erhalten und dem sie keinerlei Bedeutung zugemessen hatten? Auch wenn das Ehepaar Woods behauptet, sich nie beobachtet gefühlt zu haben und nur selten die Haustüre abgeschlossen hätte, sind die Brothers der Meinung, dass der Name The Watcher beunruhigend genug gewesen war, dass die Woods ihnen von dem Brief hätten erzählen müssen. Ein Jahr, nachdem Derek und Maria die Villa gekauft haben, reichen sie im Juni 2015 Klage gegen die Vorbesitzer ein. Sie argumentieren, dass das Ehepaar ihnen von dem Brief des Beobachters hätte erzählen müssen. Zudem laufe hin und wieder Wasser in die Kellerräume. Auch das sei bei den Verhandlungsgesprächen nie zur Sprache gekommen, sagen die Brothers. Die drei Kinder von Derek und Maria wissen noch immer nichts von dem gruseligen Briefeschreiber und dass er der Grund ist, warum sie nicht in das tolle Haus einziehen. Dabei haben die Kleinen sich schon so auf den Einzug gefreut und hatten wild spekuliert, durch welchen der vier Kamine im Haus der Weihnachtsmann wohl kommen würde. Doch Derek und Maria, selbst am Rande eines Nervenzusammenbruches, wollen ihren Nachwuchs keine Angst einjagen. Allerdings ahnen die Brothers noch nicht, dass sie mit der Klage gegen die Woods eine Lawine lostreten werden. Nachdem ein Reporter von der Beschwerde der Familie und den Briefen des Beobachters Wind bekommt, geht die Story viral. Nachrichtenwagen kampieren vor dem Boulevard 657 und die Brothers werden mit mehr als 300 Interviewanfragen von Pressevertretern überschüttet. Derek und Maria entscheiden sich aber dagegen, mit den Medien zu sprechen. Vor allem deshalb, weil sie nicht noch mehr Aufmerksamkeit auf ihre Familie lenken wollen. Derek und Maria packen ihre Sachen, schnappen sich ihre drei Kinder und verschanzen sich in dem Strandhaus eines Freundes. Eines Abends setzen sie sich dort mit ihrem Nachwuchs zusammen und versuchen den Kindern, so schonend wie möglich, den wahren Grund zu erklären, warum sie nie in das tolle neue Haus eingezogen sind. Besser, sie erfahren es von ihren Eltern, als von jemand Außenstehendem, der die Geschichte womöglich noch mit zahlreichen gruseligen Details ausschmückt. Derweil sind die Bewohner weit über die Grenzen von Westfield hinaus gespalten, ob der Entscheidung der Brothers, nicht in die Traumvilla einzuziehen. Manche sagen gar, Derek und Maria seien Weicheier. User in diversen Internetforen stellen wilde Spekulationen darüber an, wer sich hinter dem Pseudonym The Watcher verbirgt. Dass die Rede von einer sitzengelassenen Geliebten, einem verschmähten Immobilienmakler, einem kreativen Schreibprojekt eines Schülers der örtlichen Highschool, über die Marketingmaßnahme für einen Horrorfilm bis hin zu gelangweilten Jugendlichen aus der Gothic-Szene. Bei den Bewohnern macht sich nach all der Berichterstattung Angst vor dem mysteriösen Beobachter breit. Der Bürgermeister der Stadt versucht, die Westerfielder zu beruhigen. Seit einem Jahr habe The Watcher nun schon keine Briefe mehr geschrieben. Und auch wenn die Polizei die Identität des Beobachters nicht habe klären können, hätten die Beamten ausgiebig ermittelt. Das Statement des Bürgermeisters löst Verwunderung bei den Bewohnern des Boulevards aus. Wir sind verwirrt darüber, wie eine gründliche polizeiliche Untersuchung durchgeführt werden kann, ohne mit den Nachbarn in der Nähe des Hauses zu sprechen, schreibt ein Leser an die lokale Tageszeitung. Viele, die Michael Langford schon seit Jahren kennen, glauben allerdings nicht, dass er sich hinter dem Pseudonym The Watcher versteckt. Die Annahme wird gestützt durch die Tatsache, dass an einem der Umschläge weibliche DNA gefunden wird. Zunächst gerät Abby Langford, Michaels Schwester und beruflich als Immobilienmaklerin tätig, in das Visier des Privatermittlers. Doch es stellt sich heraus, dass die DNA der Frau nicht mit dem genetischen Fingerabdruck auf dem Briefumschlag übereinstimmt. Maria und Derek leihen sich Geld bei ihrer Familie und ziehen in ein anderes Haus in Westfield. Kurz überlegen sie, der Stadt den Rücken zu kehren, entscheiden sich aber letztlich dagegen. Sie wollen ihre Kinder nicht entwurzeln. Doch noch immer haben sie keine Ahnung, was sie mit der Immobilie am Boulevard 657 machen sollen. Ein Richter weist die Klage gegen die Woods derweil als unbegründet ab. Es scheint nur noch eine Möglichkeit zu geben. Die Brothers beschließen, das Haus an einen Bauträger zu verkaufen, der die Immobilie abreißen und auf dem Grundstück zwei neue Häuschen bauen soll. Doch das letzte Wort über das Vorhaben hat der Planungsausschuss, der im Jahr 2017, 2,5 Jahre nachdem Derek und Maria die Villa am Boulevard 657 gekauft haben, zusammenkommt. Aber nach einigen Stunden der Beratung lehnt der Vorstand das Vorhaben der verzweifelten Familie einstimmig ab. Derek und Maria sind am Boden zerstört. Neben der Hypothek und den Kosten für die aufwendigen Renovierungsarbeiten haben sie rund $100.000 an Grundstückssteuer an die Stadt Westfield gezahlt. Dazu kommen ihre privaten Ermittlungen und die Suche nach einem neuen Zuhause, die zusätzlich nochmal einen ähnlichen Betrag verschlungen haben sollen. Von manchen Einwohnern als Betrüger diffamiert, weil sie glauben, die Brothers hätten die Briefe selbst geschrieben, psychisch am Rande ihrer Belastbarkeit und finanziell kurz vor dem Ruin, erreicht Derek und Maria eine Nachricht, die sie das erste Mal seit 3 Jahren Hoffnung schöpfen lässt. Eine Familie mit erwachsenen Kindern und 2 großen Hunden erklärt sich bereit, das Haus am Boulevard 657 zu mieten. Die neuen Hausbewohner machen sich keine Sorgen, dass The Watcher auch sie belästigen könnte. Vorsichtshalber aber haben sie eine Klausel in ihrem Mietvertrag, die ihnen ein Sonderkündigungsrecht einräumt, sollte der Beobachter doch beginnen, auch ihnen nachzustellen. 2 Wochen nach ihrem Einzug kommt Derek vorbei, um sich um die Eichhörnchen zu kümmern, die sich auf dem Dach des Hauses niedergelassen haben. Kaum aus dem Auto ausgestiegen, kommt ihm sein Mieter schon entgegengeeilt. In der Hand hält er einen Briefumschlag. »The Watcher ist zurück«, schießt es Derek durch den Kopf. 2 Jahre hatte er sie mit seinen seltsamen Schreiben verschont. Jetzt ist er wieder da. Auf dem Briefumschlag stehen in den bekannten klobigen Buchstaben die Worte »An den abscheulichen und boshaften Derek und seine Frau Maria«. Anders als die vorherigen Schreiben lassen die Zeilen darauf schließen, dass der Beobachter sauer ist. Er droht mit Vergeltung. Vielleicht ein Autounfall, vielleicht ein Feuer, vielleicht etwas so Einfaches wie eine leichte Krankheit, die scheinbar nie verschwindet, sie aber Tag für Tag krank macht. Vielleicht der mysteriöse Tod eines Haustieres. Liebe Menschen sterben plötzlich. Flugzeuge, Autos und Fahrräder crashen, Knochen brechen. Das Haus verachtet dich und der Beobachter hat gewonnen. Sofort macht sich Derek mit dem Drohbrief auf den Weg zur Polizei und zeigt den erneuten Vorfall mit dem Beobachter an. Doch die Ermittlungen der Beamten sollen abermals im Sande verlaufen. Bis heute konnte die wahre Identität von The Watcher nicht geklärt werden. Der Mieter bleibt, trotz des Briefes, im Haus am Boulevard 657 wohnen. Für Derek und Maria nur ein kleiner Trost, denn mit der Miete können sie kaum die Hypothek decken. Ihre Kinder werden manchmal in der Schule gehänselt. Und die Verschwörungstheorien und die Vorwürfe, die Brothers seien Betrüger, halten sich hartnäckig. Der Umstand, dass Derek sich eines Tages dazu hinreißen lässt, selbst in der Nachbarschaft anonym verfasste Briefe im Stil des Beobachters in die Briefkästen der Nachbarn zu schmeißen, die ihn und seine Familie am lautesten kritisiert hatten, macht die Sache nicht besser. Erst im Sommer des Jahres 2019 gelingt es den Brothers schlussendlich, das Haus am Boulevard 657 mit einem Verlust von $400.000 für $959.000 zu verkaufen. Die neuen Besitzer, die Stand Mai 2024 noch immer in der Villa leben, lassen die Medien wissen, dass sie seit ihrem Einzug nicht einen einzigen Brief von The Watcher erhalten haben.
This summer, Instacart presents famous summer flavors coming to your front door. Or pool. Or hotel.
Your grocery delivery has arrived, sir.
That was faster than room service.
No violins in the lobby.
Oh, seriously? Anyway, sit back, relax, and get delivery in as fast as 30 minutes. Starring your favorite snacks, drinks, and more.
Download Instacart for free delivery on your first 3 orders. Rated H for hungry audiences. Offer valid for a limited time. Minimum $10 per order. Excludes restaurants. Additional terms and fees apply.
Und das war's mit dem Fall. Der Fall der Familie Brothers aus Westfield, New Jersey, ist eine beunruhigende Geschichte, die die Vorstellungskraft und die Ängste vieler Menschen ja auf eine erschreckende Weise anspricht, sag ich mal. Der erste Brief von The Watcher oder des Beobachters kam nur wenige Tage nach dem Kauf des Hauses bei der Familie an. Und in dem Schreiben erklärte The Watcher, dass das Haus seit Jahrzehnten von seiner Familie beobachtet werde und dass er nun die Verantwortung übernommen habe. Und die Briefe waren detailreich und unheimlich präzise. Sie enthielten spezifische Informationen über die Familie und ihre Kinder. Ja, und die Bedrohung schien also sehr real. Und ganz ehrlich, die Vorstellung, dass jemand das eigene Heim unbemerkt beobachtet und jede Bewegung verfolgt, ist, wie ich finde, zutiefst verstörend. Weil, ja, das eigene Haus ist ja irgendwie auch ein Symbol für Sicherheit und Geborgenheit, ein Rückzugsort vor der Welt. Ja, und dass dieser Ort und eben auch dieses Traumhaus für die Brothers-Familie zu einem Albtraum wurde, damit hat sich ja niemand gerechnet. Der Gedanke, dass jemand so nah und doch so unsichtbar in das eigene Leben eingreift, ist ziemlich schwierig zu ertragen, wie ich finde. Und ich kriege richtig Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Weil im Endeffekt, wir wissen ja nicht, ob wir vielleicht nicht auch einen Beobachter haben. Also, oh Gott. Aber dieser Gedanke, der führt ein bisschen weit. Versuche, den Beobachter zu identifizieren, blieben ja erfolglos. Die Polizei konnte trotz intensiver Ermittlungen keine konkreten Hinweise finden. Und selbst der Privatdetektiv konnte die Identität des Watchers nicht aufdecken und die Briefe hörten aber nicht auf und somit schien die Bedrohung also auch immer näher zu kommen. Letztendlich zwang die Situation die Brothers schließlich, das Haus zu verlassen und nochmal ihr Traumhaus, das sie mit so viel Hoffnung und Freude erworben hatten und in welches sie unheimlich viel Geld hineingesteckt hatten. Alles war jetzt dahin, das ganze Geld war weg. Die ganze Vorfreude auf den Einzug in das Haus, alles war weg und dieses Haus wurde eben zu einem Symbol ihrer persönlichen Angst. Ich denke, dieser Fall wirft viele Fragen auf, das auf jeden Fall. Und neben der Frage natürlich, wer ist bzw. war der Briefeschreiber, ja, kommt man nicht drum rum, sich auch Gedanken über die Natur von Sicherheit, Privatsphäre und menschlicher Boshaftigkeit zu machen. Denn wie kann jemand so viel Macht und Einfluss auf das Leben anderer haben, ohne jemals physisch präsent zu sein, oder? Der Fall der Familie Brothers bleibt ungelöst und wird vermutlich noch lange in den Köpfen der Menschen spuken, denn irgendwie kratzt diese Geschichte an der Grenze zwischen Realität und Horrorfilm und ja, der tiefsitzenden Angst vor dem Unbekannten. Und ich hoffe, dass das jetzt nicht zu dramatisch dargestellt, aber es ist ja so. Man denkt sich, ist das alles wirklich so passiert? Ist es ein gutes Skript für einen Horrorfilm? Und ja, es weckt irgendwie natürlich auch einfach eine Angst davor, selbst in sowas hineinzugeraten. Ich hatte bereits im Fall ja schon erwähnt, dass der Fall der Familie Brothers und der mysteriöse Watcher zahlreiche Theorien hervorgebracht hat, die versuchen, das Rätsel um die bedrohlichen Briefe zu klären. Und ich habe euch nochmal ein paar Theorien zusammengesucht. Und einige ja im Fall schon angekratzt. Ja, und eine der am häufigsten diskutierten Theorien ist, dass der Watcher ein Nachbar ist. Einige glauben, dass jemand in der Nachbarschaft eine besondere Bindung zu dem Haus hat und die Brothers-Familie eben vertreiben wollte. Entweder aus Neid oder aus anderen persönlichen Gründen. Und davon ist ja eben auch die Familie selbst ausgegangen und einige Freunde und Nachbarn, die ja die Geschichte mitbekommen haben. In einer anderen Theorie wird spekuliert, dass der Watcher ein ehemaliger Bewohner oder jemand aus der Familie des Vorbesitzers ist, der eine tiefe emotionale Bindung zu dem Haus hat und sich durch den Verkauf bedroht fühlte. Also ähnlich wie die Theorie mit den Nachbarn, wobei die Theorie natürlich auch irgendwo hinkt, weil es hat ja eben auch noch eine Familie vor den Brothers in dem Haus gewohnt und die berichten und behaupten weiterhin felsenfest, dass sie nie Briefe von Watcher bekommen haben, eben bis zu dem Tag, als sie ausgezogen sind. Einige Theorien deuten darauf hin, dass der Watcher unter einer psychischen Störung leidet, die ihn dazu treibt, andere zu terrorisieren. Und diese Theorie wird dann natürlich irgendwo auch durch die unheimliche und obsessive Natur der Briefe gestützt. Und dann gibt es eben auch die kontroverse Theorie, dass die Brothers-Familie die Briefe selbst geschrieben haben könnte, um Aufmerksamkeit zu erregen oder aus finanziellen Gründen, wie zum Beispiel eine Versicherungsauszahlung oder um aus dem Kaufvertrag aussteigen zu können. Diese Theorie wurde jedoch von der Familie vehement bestritten, wird auch immer noch bestritten und ja, ich weiß auch nicht, ob ich da so mitgehen würde. Manche vermuten auch, dass die Briefe von Jugendlichen aus der Gegend als ein böser Streich geschrieben wurden und andere, obwohl diese Theorie weniger populär ist, sprechen über eine übernatürliche oder okkulte Verbindung, die glaubt, dass das Haus oder die Umgebung mit unheimlichen Kräften verbunden sein könnte. Letztendlich aber bleibt der Fall der Brothers-Familie, wie schon gesagt, ungelöst. Und diese Theorien bieten zwar unterschiedliche Erklärungsansätze, aber keiner dieser Ansätze konnte bisher endgültig bestätigt werden. Kommen wir jetzt aber kurz zur Familie Brothers und dem Leben danach, sage ich mal. Also viel ist nicht herauszubekommen, aber seit den Geschehnissen und nachdem die Familie das Haus verkauft hat, haben die Brothers ein ruhiges Leben angestrebt. Sie entschieden sich ja, in Westfield zu bleiben und kauften ein neues Haus in der Nähe ihres alten Hauses. Und Derek Brothers ist gelegentlich auf Twitter aktiv, wo er Updates zu dem Fall geteilt hat. Aber ja, insgesamt hält die Familie sich aus der Öffentlichkeit heraus. Also es ist nicht wirklich super viel mehr jetzt nach dieser ganzen Sache herauszufinden. Ihre Geschichte inspirierte natürlich viele verschiedene Medienprojekte und darunter eine Netflix-Serie. Und die Brothers entschieden sich damals wohl für diesen Netflix-Deal, um ihre enormen Verluste wieder reinzuholen, die sie ja durch den Hausverkauf gemacht haben. Also ich glaube, sie haben ja über $400,000 Verlust gemacht. Der Erlös aus dem Netflix-Deal war jedoch nicht ausreichend, um die Verluste vollständig auszugleichen. Also nur mal so als kleine Side-Info. Die neuen Besitzer des Hauses im Boulevard 657 haben seit ihrem Auszug laut eigenen Aussagen keine weiteren Briefe vom mysteriösen Watcher erhalten. Dies hat dann übrigens auch nochmal die Spekulationen angefeuert, dass die Bedrohungen damals möglicherweise wirklich nur auf die Brothers-Familie abzielten oder dass der Watcher aufgehört hat, aus welchem Grund auch immer. Was die Ermittlungen gegen The Watcher betrifft, sieht es so aus, dass der Fall derzeit nicht aktiv weiterverfolgt wird. Die Ermittlungen sind zwar offiziell noch offen, aber es gibt keine aktiven Untersuchungen mehr. Der Fall bleibt also kalt.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Kristen.
And I'm Jen from the I Mom So Hard podcast.
Now listen, we don't want to brag, but yes, we are moms. We're average super moms.
Below average sometimes.
But we're not just moms.
Yeah, we don't want you to think that we're just moms. And we're not just supermodels either. We're not just pieces of meat,
That's
guys.
Right. We're not even close.
Yeah.
But we are comedians and we're also best friends.
We're also best-selling authors.
And television writers.
We created a viral web series.
With over 300 million views.
Okay,
what's
that's
up?
Bragging.
Who's bragging?
That is bragging
and we
actually.
Were in our swimsuits again. Not supermodels.
We're also podcasters.
Are we podcasting right now?
Not right now, but we have been podcasting for 3 years. We're bringing laughs every Tuesday to women and moms everywhere.
And one dude who's a sophomore in college. His name's Greg. Whatever, he messaged us and made me feel cool.
So nice. Amazing. Please listen to the Our Mom So Hard podcast on Acast.
Woo!
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Ja, und damit willkommen in unserer ganz eigenen kleinen gemütlichen Hörerecke, wie ich sie jetzt noch nenne. Zuallererst ein kurzes Hallo und ein riesengroßes Dankeschön fürs Zuhören, fürs Dranbleiben vor allem und ja, auch für all euren Support in Form von Nachrichten, Likes, Bewertungen, Kommentaren. Wirklich vielen, 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 vielen Dank. Ich habe mir jetzt speziell zu diesem Fall natürlich eine ganz besondere Frage für diesen Abschnitt hier aufgespart. Und ja, ich bin super interessant, was deine Gedanken zu dem Fall sind oder eure Gedanken. Denn ganz ehrlich, hier meine Frage. Würdest du in das Haus am Boulevard 657 mit dem Wissen über The Watcher einziehen? Ist schon eine wirklich spannende Frage, oder? Also ich habe mir natürlich Gedanken gemacht und ob ich persönlich in das Haus einziehen würde, ach ja, es hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab, obwohl der Watcher ja seit dem Einzug der neuen Besitzer keine weiteren Briefe mehr geschickt hat, bleibt die Geschichte aber immer noch da und sie ist ziemlich unheimlich und könnte potenziell schon belastend sein und werden, wenn man in diesem Haus dann lebt. Ja, das Haus an sich ist natürlich super attraktiv und wenn ich überzeugt wäre, dass keine Gefahr mehr besteht und ich mich wohlfühlen könnte, würde ich natürlich es in Erwägung ziehen, dort einzuziehen. Aber andererseits, so wer könnte hierfür schon eine Garantie geben? Und natürlich würden wir alle einziehen, wenn wir wüssten, es ist super sicher. Aber unterm Strich würde ich auf jeden Fall sehr, 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 sehr lange und intensiv darüber nachdenken. Ja, und eigentlich weiß man ja meist sowieso nichts über solche Vorfälle. Also die in dem Haus passiert sind oder in der Wohnung passiert sind, in die man einzieht, es sei denn eben Nachbarn erzählen es einem oder so. Ja, und dazu habe ich auch noch mal was Spannendes, denn ich hatte es mal gehört und habe jetzt nochmal nachrecherchiert. Und zwar, dass es in den USA zumindest so sein soll, dass solche Vorfälle oder aber auch eben ein Mord oder ein Suizid bei der Neuvermietung bzw. dem Verkauf angegeben werden müssen. Ja, und im Internet habe ich dann dazu Folgendes gefunden. In den USA variieren die Gesetze je nach Bundesstaat, aber viele Staaten verlangen, dass Verkäufer und Vermieter von Immobilien bestimmte Vorfälle offenlegen müssen. Dies kann Fälle von Gewaltverbrechen, Tod oder andere bedeutende Ereignisse umfassen, die im Haus oder in der Wohnung stattgefunden haben. Diese Offenlegungspflichten sollen potenziellen Käufern oder Mietern helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Also da wären wir dann wieder bei der Frage, würde man denn in so ein Haus einziehen, wenn man weiß, hier ist zum Beispiel ein Mord passiert. Zum Beispiel müssen in Kalifornien auf jeden Fall Todesfälle, die in den letzten 3 Jahren in der Immobilie passiert sind, offenbart werden. Andere Staaten haben ähnliche Vorschriften. Ja, und dann heißt es weiter, dass Käufer und Mieter sich daher über die spezifischen Gesetze in ihrem Bundesstaat informieren sollen. Und ich denke, so erklärt sich dann auch der Schritt der Familie Brothers, dass sie gegen die Vorbesitzer vor Gericht gezogen sind. Sie waren nämlich der Meinung, dass man sie über die Briefe hätte informieren müssen oder über den Brief informieren müssen, den eben die Familie Woods bekommen hat an dem Tag, an dem sie ausgezogen sind. Interessant ist aber auch, wie es mit solch einem Gesetz eigentlich bei uns in Deutschland aussieht. Und es ist tatsächlich so, es gibt hier keine bundesweit einheitliche Pflicht zur Offenlegung von Vorfällen wie Verbrechen oder Todesfällen in Immobilien. Allerdings müssen Verkäufer und Vermieter gemäß § 311 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches und § 241 Absatz 2 BGB auf Nachfrage wahrheitsgemäße Auskunft geben und dürfen keine arglistige Täuschung begehen. Das bedeutet also, wenn der Käufer oder Mieter direkt nach solchen Vorfällen fragt, muss eine ehrliche Antwort gegeben werden. Andernfalls könnte dies rechtliche Konsequenzen haben. Auch spannend. Ja, und hast du vor dem Einzug in eine Wohnung schon mal danach gefragt? Also ich ehrlich gesagt nicht, aber ich hatte auch irgendwie noch nie das Bedürfnis danach zu fragen. Und andererseits denke ich dann auch jetzt gerade wieder, will ich das wissen? Weil dann würde ich ja, glaube ich, definitiv erstmal wieder intensiv darüber nachdenken, ob ich überhaupt einziehen würde. Naja. Also, wie gesagt, ich bin gespannt auf deine Meinung. Schreib es gerne unter die Kommentare auf Instagram oder Facebook. Ja, und wenn wir schon mal dabei sind, folge mir gerne auf den Plattformen. Auch auf YouTube bin ich auch zu finden. Ja, und ich würde mich natürlich auch sehr, sehr, sehr über eine Bewertung freuen. Zum Beispiel bei Spotify, da könnt ihr einfach Sterne vergeben. Oder auf Apple Podcasts, da könnt ihr auch was Nettes schreiben. Also es wäre super cool. Ja, und bevor ich jetzt gleich hier weg bin, habe ich noch eine Empfehlung für dich. Und dreimal kannst du raten, ich empfehle dieses Mal die Netflix-Serie zu dem Fall. Und die heißt The Watcher und ist schon etwas älter, aber ich finde sie super spannend. Und vor allem ist sie von Ryan Murphy produziert und der hat ja auch American Horror Story gemacht. Also es lohnt sich auf jeden Fall, die Serie sich anzugucken. Ja, und dann noch eine kurze Erinnerung an meine Live-Auftritte. Und zwar am 18. Oktober 2024 bin ich in Rostock anzutreffen. Die Tickets kosten 15 Euro und am 9. November geht es wieder gemeinsam aufs Schiff in Hamburg zu einer nächtlichen Hafenrundfahrt plus True Crime Fall, also live mit mir und treffen und quatschen und was auch immer. Ja, die Tickets kosten 43 Euro und beide Events habe ich dir in die Folgenbeschreibung gepackt. Einfach raufklicken und dann freue ich mich auf jeden Fall über jede und jeden, der vorbeikommt. Ganz, ganz doll. Und damit schließe ich die Hörerecke zu dieser Folge. Ich verabschiede mich jetzt von dir und bedanke mich fürs Zuhören. Wenn du magst, dann gib dem Podcast gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts, Spotify oder dort, wo du ihn am liebsten hörst. Mit deiner Bewertung unterstützt du mich und Wahre Verbrechen wirklich sehr. Folge Wahre Verbrechen auch auf Instagram, Facebook und TikTok. Folge auch meinem YouTube-Channel. Auf meinem Kanal erscheinen regelmäßig spannende True Crime-Dokumentationen und aktiviere die Glocke, um keine neue Folge zu verpassen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleib sicher. Ciao. Mein Crime-Buch Die Zeugen erscheint am 19. September im Buchhandel und kann ab sofort von dir vorbestellt werden. Natürlich überall, wo es Bücher gibt.